Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Was passiert mit Ihren Organen, wenn Sie sterben? Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ja bereits für sich entschieden. Dann tragen Sie wahrscheinlich diesen kleinen orangefarbenen Ausweis mit sich herum. Wenn nicht, könnte es sein, dass demnächst für Sie entschieden wird. Im Oktober will der Bundestag die sogenannte Widerspruchslösung verabschieden. Und die sieht vor, dass jeder Deutsche, der nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat, zum Spender wird. Es sei denn, seine Angehörigen bestimmen das nach seinem Tod anders. Doch wie verlässlich und korrekt ist eigentlich das deutsche Organvergabesystem mittlerweile? Sie erinnern sich vielleicht, 2012 war das Jahr, in dem der Organtransplantationsskandal Schlagzeilen machte. Bestimmte Patienten, so stellte sich damals heraus, waren von ihren Ärzten auf den Wartelisten für Organe nach oben geschummelt worden. Wäre so etwas heute noch möglich? Ann-Kathrin Jeske ist der Frage nachgegangen.
Wir können heute guten Gewissens die Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffordern, sich für die Organspende auszusprechen. Denn kein Land hat so strenge Regeln, wie wir sie in Deutschland bei der Organspende haben. Wir haben sie nochmal verschärft. Und wir können heute auch feststellen, dass das, was in Göttingen offenbar passiert ist, nicht wieder passieren kann.
Das erklärte ein Jahr nach dem Organtransplantationsskandal im Sommer 2013 der damalige FDP-Gesundheitsminister Daniel Bahr. Göttingen war damals das Epizentrum des Skandals. Hier war zuerst aufgefallen, dass ein Arzt Patientendaten so verfälschte, dass seine Patienten auf der Warteliste für Organe ganz nach oben rückten.
Zum Beispiel bei der Leberlistung, wenn man sagt, der Patient ist dialysiert worden und es stimmte nicht.
Sodass der Patient kränker erschien, als er es tatsächlich war und von der europäischen Organverteilerstelle Eurotransplant schneller ein Spenderorgan zugeteilt bekam. So erklärt es Professorin Christine Kurschert vom Leber- und Nierentransplantationszentrum der Uniklinik Köln. Schnell stellte sich damals aber auch heraus, dass dies nicht nur ein Göttinger Problem war. Unter anderem in München, Leipzig, Münster und Essen hatten Ärzte das System missbraucht. Was hat sich seitdem im Alltag der Kliniken verändert?
Hallo.
Eine Transplantationskonferenz der Kölner Uniklinik. Ein Termin also, bei dem die Transplantationsmedizinerin Christine Kurschert gemeinsam mit einem Chirurgen darüber berät, welche Patienten auf die Warteliste für Spenderorgane gesetzt werden. Die Patientin, um die es geht, ist auch dabei. Vor 15 Jahren hat Juliane Güttner schon einmal eine Spenderniere bekommen, damals von ihrer Mutter.
Diese Niere arbeitet jetzt eben nicht mehr so richtig. Jetzt mache ich seit Januar auch schon wieder Dialyse. Und um die Dialyse quasi wieder loszuwerden, brauche ich eine neue Niere.
Und Juliane Güttner hat ein zweites Mal Glück im Unglück. Ihr Lebensgefährte will ihr seine Niere spenden. Sonst müsste sie wohl 8 Jahre auf eine Spenderniere warten. Das nämlich ist die aktuelle Wartezeit. Gerade die Niere ist allerdings kein skandalträchtiges Organ. Hier wurde bis 2012 und auch danach nicht betrogen. Denn Nieren werden nicht danach vergeben, wie dringend ein Patient das Organ braucht, sondern allein danach, wie lange ein Patient schon auf der Warteliste steht. Bei Lebern, Herzen und Lungen hingegen lohnt es sich, den Patienten kränker erscheinen zu lassen, als er ist, um die Sache zu beschleunigen.
Also wenn ich eine ernste Regelverletzung feststellen würde, würde ich das unserem ärztlichen Direktor melden.
Wolfgang Reifenhäuser, lange Jahre selbst Chirurg, arbeitet heute in der Verwaltung. Er ist so etwas wie der interne Kontrolleur der Uniklinik, überprüft, ob bei der Aufnahme auf die Warteliste durch die Ärzte alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist seit dem Transplantationsskandal in allen Kliniken Pflicht. Bislang sei ihm persönlich zwar noch kein Fall von Missbrauch untergekommen, Schwachstellen gäbe es aber trotzdem.
Die Beisitzer untersuchen keine Patienten. Das heißt, also es gibt im Hintergrund natürlich Manipulationsmöglichkeiten, die wir nicht erkennen können.
Doch das sei schwieriger geworden als noch vor einigen Jahren. So müssen die Ärzte Reifenhäuser heute beispielsweise die Dialyseprotokolle vorlegen, um zu beweisen, dass ein Patient tatsächlich besonders dringend ein Organ benötigt.
Man kann natürlich hingehen, wenn man es ganz kriminell macht und sagen, wir geben oder wir füllen einfach ein falsches Protokoll aus und das stimmt gar nicht. Das sind Dinge, das ist ja wie mit Urkundenfälschung auch. Also wenn man eine Urkunde fälschen will und es darauf anlegt, dann wäre das noch möglich. Aber es ist viel, viel schwieriger geworden.
Ergänzt Christine Kurschert. Die Gefahr, mit solchen Manipulationen aufzufliegen, ist seit 2012 jedenfalls gestiegen. Denn seither kontrollieren nicht nur interne Beisitzer wie Wolfgang Reifenhäuser die Arbeit der Ärzte, es gibt auch eine externe Kontrolle.
Vorher wurde, wie gesagt, nur dann kontrolliert, wenn es einen konkreten Anhaltspunkt gab. Wenn eine Meldung kam, da könnte etwas unregelmäßig gewesen sein, ist man dem auch nachgegangen, wobei derartige Meldungen nie solche Dinge zum Gegenstand hatten, wie sie dann schließlich doch in Göttingen herausgekommen sind.
Erklärt Thorsten Ferrell, Professor für Strafrecht an der Uni Bonn, der die Kliniken für die Bundesärztekammer überprüft.
Jetzt ist es eben so, dass völlig unabhängig davon, ob irgendwas verdächtig erscheint, alle Zentren kontrolliert werden.
Das Gesetz, das diese externe Kontrolle vorschreibt, ist kein Produkt der Skandale vor 7 Jahren, sondern eine europäische Richtlinie, die Deutschland ohnehin umsetzen musste.
Wir haben ja einen Überblick darüber, wie viele Transplantationszentren es gibt. Die, kann man vielleicht sagen, klappern wir der Reihe nach in einem 3-Jahres-Turnus ab und sagen, wir wollen jetzt die Daten, vor allem die Patientenunterlagen, die mit dem abzugleichen, was seinerzeit an Eurotransplant über diese Patienten gemeldet worden ist.
Und dabei fallen den Kontrolleuren auch immer wieder Unregelmäßigkeiten auf. Auch an der Uniklinik Köln, im Herztransplantationszentrum. 2015 musste die Klinik eingestehen, dass Ärzte Herzpatienten kränker gemeldet hatten, als sie es tatsächlich waren. Diese Ärzte arbeiten heute nicht mehr dort. Persönlich bereichert hätten sich die Mediziner aber nicht, erklärte die Uniklinik damals. Diese Frage stand im Zentrum des Transplantationsskandals, denn damals war bekannt geworden, dass viele Mediziner eine Bonuszahlung pro durchgeführter Transplantation erhielten. Solche Boni für einzelne Operationen darf es heute nicht mehr geben. Trotzdem aber fiel das Kölner Herztransplantationszentrum den Kontrolleuren in ihrem Bericht 2018 schon wieder negativ auf. Eine Nachfrage der Redaktion blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
Unsere Kommission hat selber, das finde ich aber auch richtig, keinerlei eigene Sanktionsbefugnisse. Dann sind in der Tat andere am Zug, Konsequenzen zu ziehen oder dann manchmal zu unserem Bedauern auch nicht. Das kann einmal die Klinik sein, das könnten Aufsichtsmaßnahmen seitens des Ministeriums sein.
Und manchmal übergeben die Kontrolleure Fälle auch an die Staatsanwaltschaft, die dann ermittelt. Denn seit dem Organtransplantationsskandal gibt es mit § 19 des Transplantationsgesetzes einen neuen Straftatbestand.
Sie stellt ja unter Strafe, wenn Patientendaten falsch erhoben, dokumentiert oder übermittelt worden sind, um dem Patienten ein Organ zu verschaffen.
Verurteilt worden sei bisher wegen dieses neuen Straftatbestands aber noch niemand. Der Göttinger Arzt, auf den die Strafvorschrift noch nicht angewendet werden konnte, war 2015 vom Bundesgerichtshof freigesprochen worden. Er klagte deshalb auf Schadensersatz, weil ihn das Land Niedersachsen seinerzeit in Untersuchungshaft genommen hatte. Vor wenigen Tagen bekam er Recht. 1,1 Millionen Euro Schadensersatz muss ihm das Land nun zahlen. Anstatt in deutscher U-Haft zu sitzen, hätte er in Jordanien 50.000 US-Dollar pro Monat verdienen können. Das hatte er vor Gericht glaubhaft gemacht. Inzwischen arbeitet der Mediziner nach eigenen Angaben für das Krankenhaus in der jordanischen Hauptstadt Amman. Was er dort verdient, wollte er vor Gericht aber nicht preisgeben.